Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mummies and
Magic.
Diesmal haben wir es richtig gemacht. Diesmal
Übung macht den Meister.
Ja, wir sollten es irgendwie schon drauf haben. Hier sind wieder für euch.
Das Nilpferd.
An meiner Seite. Das Nilpferd, immer an meiner Seite. Und das Krokodil. Mit inzwischen schon Folge Nummer 47.
Das ist der Wahnsinn.
Möglicherweise nähern wir uns einem Jubiläum und ich habe noch keine Ahnung, was wir da tun.
Kuchen? Nilpferdkuchen?
Nilpferdkuchen. Die rituelle Schlachtung des Nilpferdkuchens, wie in Edfu-Tempel. Wir werden das
zelebrieren. Aber mit Kerzen.
Ja, vielleicht, aber nicht im Museum.
Niemals.
Nein. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, habe ich hoffentlich die Leipziger Buchmesse überlebt.
Toi, toi, toi. Wir sind gespannt.
Genau. Nora ist gerade dabei, ein Museum zu eröffnen und ist auch voll im Stress.
Ja, genau. Ich ganz allein, mein Museum.
Es hört sich so an.
Ja, nein.
Doch, schon.
Ja, ich bin jetzt Azubi in der Beleuchtungstechnik. Ist cool.
Ja, dafür bist du ja da, dass du ganz, ganz viele spannende Dinge lernst. Ne?
Tu ich.
So muss das sein. Bei uns im Museum wird gerade die Bibliothek umgebaut. Alle
auch
Bücher
schön.
Sind eingepackt und nie braucht man Bücher, außer sie sind eingepackt.
Warum soll es dir so gehen wie mir? Ich habe auch keine Ägyptologenbücher um mich
herum. Ja, aber ich brauche die Recherche
ja,
doch
auch.
Und so. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Dinge nachgeguckt, aber es geht nicht, weil die Bücher eingepackt sind.
Ja, bei uns stehen auch nur UFG-Bücher rum.
Ja, ich prangere das an.
Ja, ich auch.
Worum geht's denn heute? Zunächst einmal gehen Grüße raus an Vincent. Vincent hat sich nämlich Ende 2022 mit einer Rechercheanfrage zu einer Seminararbeit an das Museum gewendet. Es ging um die Darstellung von Anubis. Unser Herz schlug etwas schneller. Speziell im Film The Pyramid, Grab des Grauens von 2014. Wir haben uns also mal wieder mit diesem Juwel der Filmgeschichte beschäftigt.
Der Hammer, man kann ihn ja nicht oft genug gucken.
Ja, ich meine, nachdem wir nun letztes Mal mit dem Weib des Pharao halt wirklich Filmklassiker und Kultur hatten.
Geht's jetzt abwärts.
Ja, in die Pyramide des Grauens. Wie immer gilt Spoiler-Alarm für die ganze Folge. Wir lassen nichts aus, es wird alles offengelegt. Alles.
Oh ja.
Der Film ist im semi-dokumentarischen Film gedreht, so à la Blair Witch Project. Kennt das noch jemand?
Ja, ich kann das nicht gucken, damit mir
ich kann
schlecht.
Das auch nicht gucken. Ich war damals im Kino, der ist von 1999, 25
da
Jahre.
Da durfte ich das auch noch nicht gucken.
Ja, also genau. Es heißt also, Leute rennen mit einer Kamera herum und werden dabei gefilmt. Also semi, deswegen habe ich gesagt semi-dokumentarisch. Ich habe auch den Fachbegriff gelernt, das heißt Found Footage. Das heißt, also man hat zufällig die Aufnahmen gefunden. Wenn man das Ende des Filmes sieht, dann weiß man das wahrscheinlich nicht. Und es ist vor allem auch sehr lustig, weil in dem Film irgendwie wurde es halt immer weniger dokumentarisch, weil natürlich rennen sie irgendwie mit der Kamera da durch die Gegend, aber sie werden halt dabei gefilmt. Also
nicht von der Pseudodoku, sondern vom Filmteam.
Filmteam. Also das ist
vielleicht, weil auch der Kameramann als erstes stirbt, man weiß es nicht.
Nee, der Kameramann, der wird ja als Vorletztes.
Ach, keine Ahnung.
Ja. Es sterben viele Leute.
Irgendwer stirbt
alles
immer.
Ist extrem dunkel in dem Film und allgemein wurde der Film auch sehr schlecht bewertet.
Ja, er hat bei Rotten Tomatoes, die haben es auch schön positiv formuliert, 13% der Kritiken positiv von 40.
Das heißt also 87% negativ.
Genau. Die durchschnittliche Bewertung beträgt 2,7 von 10.
Oh.
Rotten Tomatoes schreibt auch, schlecht ausgeleuchtet und dünn geschrieben, bietet The Pyramid nur wenig mehr als hölzerne Dialoge, amateurhaftes Schauspiel und verstaubte Found-Footage-Schocker.
Ja, dem können wir uns irgendwie nur anschließen. Ich habe vorhin oben im Büro nochmal versucht, ein, zwei Szenen nachzugucken. Ich musste die Jalousie runtermachen und das Licht im Großraumbüro ausmachen. Als der Chef aus seinem Büro kam, fragte er, was ist denn hier los? Ich so, ja, hier wird recherchiert.
Ja, alles für die Forschung.
Ja, alles für die Forschung, genau.
Ja, es ist wahrscheinlich auch so ein Film, der die Lager wieder spaltet. Es gibt wahrscheinlich wieder die, die ihn lieben und die, die ihn hassen. Ich werde nicht wahr damit.
Ja, er ist halt einfach nett. Also jetzt beim nochmal ganz bewusst und intensiven Gucken, er hat durchaus seine Highlights, die aber weder mit der Handlung noch mit der Story zu tun haben. Das ist ja beides das Gleiche. Und mit der schauspielerischen Leistung. Und also er hat Highlights, die aber eigentlich mehr durch Zufall entstanden sind.
Können das dann Highlights sein?
Hieroglyphen.
Hm. Hieroglyphen-Highlights?
Ja.
Ist auch spannend. Müssen wir gucken, wie kommen dann Highlights da rein? Egal.
Worum geht es eigentlich? Genau, worum geht es eigentlich? Während des arabischen Frühlings im Jahr 2013 ist ein amerikanisches Grabungsteam 400 Kilometer südlich von Kairo unterwegs und hat eine im Sand vergrabene dreiseitige Pyramide gefunden, die man ausgräbt, weil sie nämlich im Sand verschüttet ist. Das passiert so mit Pyramiden, wie wir das ganz genau wissen. Das Team entdeckt einen Gang, der in die Pyramide hineinführt. Bei der Öffnung dieses Gangs kommt giftige Luft heraus. Arbeiter sterben. Aufgrund der anhaltenden Unruhen muss das Team die Grabung abbrechen und abreisen, aber sie schicken vorher noch schnell einen geliehenen NASA-Roboter in die Pyramide hinein. Der wird allerdings angegriffen, das Signal bricht ab, das Team entschließt sich, selbst in die Pyramide hinabzusteigen. Dabei brechen sie durch den Boden einer Kammer in der Pyramide, auch das passiert natürlich andauernd, und ab da steigt die Mortalitätsrate. Seltsame Katzenwesen, Sandfallen, Gruben mit Spitzen, vergiftete Luft. Das Team verläuft sich und wird immer weiter dezimiert. In der Tiefe der Pyramide kommt das Team dann dem Geheimnis auf die Spur. Die Pyramide dient als Gefängnis von Anubis. In einem Raum finden sie eine Darstellung des Totengerichts an der Wand. In einem weiteren Raum treffen sie dann schließlich auf Anubis selbst, der wohl nur durch das Opfer eines reinen Herzens aus der Pyramide entkommen kann. Nebenbemerkung, niemand hat ein reines Herz von diesen Leuten, wie man feststellen muss. Eine junge Archäologin schafft es ganz knapp durch einen Geheimgang wieder an das Tageslicht zu entkommen, als plötzlich Anubis hinter ihr auftaucht und alles vorbei ist und man weiß nicht, ob er jetzt die Weltherrschaft antritt.
Ja, es klingt so, als gäbe es da irgendwie einen Teil 2, den es dann immer gibt, oder?
Den es noch nie wieder gegeben hat. Der Film war nämlich das Regiedebüt von Gregory Levasseur, der vorher als Drehbuchschreiber und Produzent tätig war. Er hat allerdings seit diesem Film 2014 auch keine weitere Regie mehr geführt. Das wird seine Gründe haben.
Genau, aber er war ja Drehbuchautor zum Beispiel für The Hills Have Eyes von 2006.
Ja.
Und der war ja ziemlich, ist gut angekommen, glaube ich.
Ja, also
ich,
er scheint halt gut schreiben zu können, aber er scheint halt nicht gut Regie führen zu können.
Ja, sorry.
Tut uns sehr, sehr irgendwie leid. Der Film ist ein klassischer Horrorfilm, arbeitet viel mit Dunkelheit, wenig Beleuchtung, Klaustrophobie. Man hat die üblichen Jumpscares und alle üblichen Ägypten-Klischees. Aber wie gesagt, er hat auch seine Highlights und die werden wir uns jetzt mal so ein bisschen rauspicken.
Kurz noch eine Anmerkung.
Ja.
Etwaige Namensähnlichkeiten sind reiner Zufall.
Was meinst du denn?
Na, die heißt auch Nora.
Ich weiß. Die letzte, die nämlich also fast überlebt, heißt in der Tat Nora.
Yay.
Ähnlichkeiten sind.
Also ich arbeite so nicht.
Willst du gleich was dazu sagen?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Es brennt dir auf den Nägeln.
Ah, mir brennt so viel unter den Nägeln. Also erstmal, eine Pyramide als Körper zeichnet sich ja aus durch eine quadratische Grundfläche und eine dreiseitige Seitenfläche.
Ja, die hat jetzt eine dreiseitige
Grundfläche. Ja, aber dann ist es ein Tetraeder und keine Pyramide mehr.
Ja, das
oder nicht?
Wollen wir jetzt mal nicht so richtig hinterfragen.
Okay, gut. Dann hinterfragen wir bitte dieses Klischee einer Archäologin in Hot Pants. Ja, wir kennen alle Tomb Raider, wir kennen alle Lara Croft, aber jetzt mal ehrlich, gerade in Ägypten, scheiße heiß, Skorpione, Mücken,
Schlangen,
Arbeitsgerät, mit dem man sich verletzen kann. Also es macht überhaupt keinen Sinn, aus arbeitsschutztechnischen Gründen kurze Klamotten anzuziehen.
Soll ich dir mal was sagen?
Hm?
Das ging hier nicht um Arbeitsschutz.
Ja, aber da wird immer dieses Bild von diesen hotten, sexy Archäologen, aber ich komme damit einfach nicht zurecht. Und ich hatte eine Kollegin, die so auf Grabung rumgelaufen ist. Die hat einen Mördersonnenbrand gehabt, hast du noch nicht gesehen, und ihre Beine sind einfach angeschwollen. So schlimm war dieser Sonnenbrand. Also
das heißt,
es ist richtig
also
gefährlich.
Sie sah einen Tag heiß aus und danach sah sie
dann hat sie
heiß
drei Wochen
aus.
Im Dunkeln geleuchtet, ich schwör's. Es ist aber auch wirklich gefährlich. Ja. Also Leute, ich komme da nicht drauf klar.
Also tut es bitte nicht, wenn man auf der Grabung ist, man hat lange Ärmel, man ist zugeknöpft, man hat eine lange Hose an, man hat feste Schuhe an und wenn es heiß ist, dann ist es heiß. Das ist halt so. Schwitzen tun sie alle, gut riechen tun sie auch nicht.
Nö.
die Grabung auch nicht, wie wir von den kotze riechenden Mumienresten.
Die Archäologen auch nicht?
Nee, eben. Also es riecht eigentlich keiner gut und man muss auch nicht sexy aussehen, sondern da muss halt gearbeitet werden.
Richtig, ne? Auf dem Bau.
Ja,
ja, ist ne? Halt so. Und Sicherheitsschuhe und Safety first, ja? Also ja, bitte.
Deswegen keine Hotpants.
Zieht euch richtig an, danke.
Du hast ja auch nicht überlebt, ne? Deswegen sieht man ja.
Wegen der Hotpants,
ja,
das wird sein.
Wegen der Hotpants.
Ah, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, natürlich.
So. Okay, weiter im Text.
Weiter im Text. Wir wollen uns jetzt mal so ein paar Details aus dem Film rauspicken. Es sind nämlich doch eine ganze Menge, die wir hier finden. Und Nora, unsere Nora, nicht Archäologen Nora mit Hotpants, darf man anfangen. Weil der Film fängt nämlich sehr spannend an. Man wird da erstmal irgendwie so direkt in die Unruhen in Kairo reingeworfen.
Ja, der Anfang ist wirklich interessant.
Der verspricht noch einiges, das dann nicht gehalten wird.
Der Film spielt im Jahr 2013. Und der Film startet mit Ausschreitungen in Kairo. Man sieht auch Aufnahmen aus der Luft, vorne die Pyramiden und im Hintergrund brennt es schon zum Teil in Kairo. Und man sieht auch an der Kameraführung, das scheint mir Aufnahmen zu sein, reale Aufnahmen.
Also Doku.
Doku-Aufnahmen, die man vielleicht von Berichterstattungen rausgeschnitten hat und in diesen Film verwendet hat. Im Jahr 2013 hat es einen sehr umfangreichen Militärputsch in Ägypten gegeben und ich wollte euch das hier ein bisschen aufdröseln. Ich kann es aber nicht in der vollen Länge machen. Das ist A, sehr umfangreich, ist auch hinreichend kompliziert. Das soll hier aber nicht der Verharmlosung dienen, sondern einfach, dass ihr diese Bilder vielleicht ein bisschen einordnen könnt. 2013 kommt es in Ägypten zu einem Putsch des Militärs unter dem Militärchef Abdel Fattah al-Sisi. Und der putscht gegen die erste demokratisch gewählte Regierung unter dem Staatspräsident Mohamed Mursi. Am 3. Juli 2013 kommt es zu einem 48-Stunden-Ultimatum und der Staatspräsident Mursi wird zum Rücktritt gezwungen. Die Vorläufer hat oder die Ursprünge hat dieser Militärputsch im arabischen Frühling 2011. Also das, was wir als arabischen Frühling bezeichnen, das ist schon die erste Bewegung im Jahr 2011. Als eben das Volk auf die Straße gegangen ist, um gegen die Bestände, die ja unzumutbaren Bestände in Ägypten eigentlich zu demonstrieren. Das hat damals im Jahr 2011, 2012 eine ganze Bewegungskette gegeben, nicht nur in Ägypten, sondern zum Beispiel auch in Tunesien in der sogenannten Jasmin-Revolution, die war 2010, 2011. Und das Ganze schwappte dann einmal so rüber und fing dann eben in Ägypten in Kairo auch an. Man kennt die Bilder vom Tahrirplatz. Das war so das Herz dieser Bewegung, dass sich die Demonstranten sich am Tahrirplatz versammelt haben. Der arabische Frühling findet seine Wurzeln, ja, es geht alles noch viel weiter zurück. Ich kann das hier gar nicht in der Länge ausfahren. Es geht quasi darum, dass im Jahr 1980 bzw. 81 wird der amtierende Präsident Anwar Sadat ermordet. Der fällt einem Attentat zum Opfer. Daraufhin kommt es zu einem, ja, diktatorische Machtbefugnisse werden erlassen im sogenannten Notfallgesetz und Mohammed Husni Mubarak kommt an die Macht. Der regiert durchgehend bis 2011 und ihm wird Korruption und Amtsmissbrauch vorgeworfen und er wird im Februar 2011 zum Rücktritt gezwungen. Es wird gefordert, dass es einen zivilen Präsidialrat gibt, aber gerade das Militär, das in Ägypten noch eine sehr, sehr starke Machtposition hat, kann sich da durchsetzen und setzt einen Militärrat ein aus hochrangigen Offizieren, die den Demonstranten freie und demokratische Wahlen versprechen und eben auch diese Aufhebung dieses Notstandsgesetzes, das eben ja seit 30 Jahren, seit den 80ern eben quasi ununterbrochen gilt. Dieser Militärrat bzw. der Vorsitz dieses Militärrats wird damit eigentlich zum Nachfolger des Präsidenten. Und das ist erstmal Mohamed Hussein Tantawi, der dann aber auch wieder zum Rücktritt gezwungen wird. Und zwar kommt es dann 2012 zur sogenannten Präsidentschaftswahl. Also das war auch die Forderung, dass hier demokratische Wahlen stattfinden sollen. In denen wird dann Mohamed Mursi gewählt. Der wird dann 2013 wieder abgesetzt, eben durch diesen Militärrat. Und das sind eben diese Ausschreitungen, die man dann da im Film auch sieht. So, ganz grob.
Ganz grob, seitdem ist eben al-Sisi an der Macht und grob gesagt halt eben kein demokratischer Herrscher, sondern halt ein General. Das heißt, wir haben doch wieder eine Militärregierung.
Genau, und wir haben auch eigentlich weiterhin, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob dieses Notstandsgesetz wirklich aufgehoben ist oder...
Man geht davon aus,
dass es nicht, ne? Scheint so, aber die Macht ist ja trotzdem immer noch beim Militär und vor allen Dingen auch bei diesem militärischen Vorstand.
Das Problem mit Mursi war ja auch noch, dass man da wieder noch diese religiösen Verflechtungen hatte, weil der gehörte ja zu dieser sogenannten Muslimbruderschaft. Das heißt also, der war dann eher von der religiösen Seite gewählt worden. Wie demokratisch das dann wirklich war, man weiß es auch nicht. Das heißt, es sind also wirklich immer diverse Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen, ja, wie soll man das sagen, verschiedenen Herrscherformen.
Da kommt einfach wahnsinnig viel zusammen. Auf der einen Seite die politische Ebene, das Militär, das schon immer sehr viel Macht gehabt hat in Ägypten. Dann natürlich die religiösen Zersplitterungen, die es da gibt. Und das ist einfach wahnsinnig schwierig, auch für uns als Ägyptologen da durchzublicken. Deswegen hier nur, wie gesagt, mit aller Vorsicht ganz kurz die Eckdaten. Also was ihr da seht, ist tatsächlich passiert und hat auch wirklich für Ägypten ganz, ganz vielseitige, facettenreiche, schlimme Auswirkungen.
Im Film wird es aber nur wirklich halt dazu genutzt, die ganzen Ereignisse in Gang zu setzen, beziehungsweise das Team dazu zu zwingen, dass sie halt ihre Grabung aufgeben und ihre Grabungsstätte verlassen müssen, was sie dann halt nicht wollen. Und dadurch entspinnt sich dann, wir steigen jetzt kurzfristig, ohne groß noch nachzudenken, in diese Pyramide hinab.
Genau, das war also gerade auch 2011, als der arabische Frühling ausgebrochen ist, waren natürlich ganz viele ägyptologische Teams in allen Herrenwinkeln von Ägypten unterwegs, auf Grabungen, in Projekten, teilweise wirklich in der Wüste, dass die gar nicht mitbekommen haben, was politisch gerade losgeht. Und man sitzt dann auf der Grabung, relativ abgeschnitten, hat vielleicht gar nicht so die Informationen, was gerade los ist und weiß dann auch wirklich nicht, was man tun soll. Soll man das Land verlassen? Ist man in der Wüste sicherer? Ja, und soll man eben dieses Ballungszentrum Kairo vermeiden? Dann haben wir natürlich auch Kollegen, die in Kairo wohnen, denen gerade alles irgendwie, also wir hatten Kollegen, die hatten Tränengas auch in der Wohnung. Die Wohnungen wurden auch beschädigt oder zerstört. Die konnten dann auch nicht wieder hin. Und ja, viele Teams wurden dann aus Ägypten auch evakuiert.
Das ist leider etwas, was man immer wieder auch hat. Wir bei uns hier im Museum, wir haben zwar keine Grabung in Ägypten, aber wir haben ja unsere Grabung im Sudan, in Naga. Und auch wenn das jetzt in den Nachrichten gar nicht mehr so präsent ist, dann wissen wir doch, dass gerade auch im Sudan noch ein relativ heftiger Bürgerkrieg tobt. Die Hauptstadt Khartoum liegt quasi in Schutt und Asche, vor allem auch der Flughafen. Das heißt, wir können unsere Grabung momentan derzeit auch nicht durchführen und auch keine andere Grabung im Sudan kann dort durchgeführt werden. Wir haben unser Team damals mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs noch gut rausbekommen. Und wir sind auch sehr froh, dass unsere Grabung Naga relativ abgeschieden liegt, wie du gerade auch schon sagtest. Naga liegt von der Hauptstadt Khartoum 4 Autostunden entfernt, mitten in der Steppe. Das heißt, da sind auch keine anderen großen Ansiedlungen rundherum. Aber wir haben jetzt, wir stehen natürlich auch mit, soweit es geht, mit den Leuten dort in Kontakt. Wir wissen, dass also inzwischen auch trotz Abgelegenheit in unser Grabungshaus eingebrochen worden ist. Objekte sind nicht beschädigt. Halleluja. Also es ist aber zumindest halt geplündert worden. Wir haben auch Bilder von diesen Rebellentruppen, die sich dort in Naga haben fotografieren lassen. Und wir wissen auch, dass es wohl selbst in Naga zu Auseinandersetzungen gekommen ist. In Naga gibt es eine kleine Polizeistation, die dort halt unter anderem auch die Antiken bewacht. Und da ist wohl mindestens einer der Polizisten auch zu Tode gekommen. Wie es den Arbeitern geht bei uns auf der Grabung, die ja zu den Nomaden gehören, die in der Umgebung leben, wissen wir nicht. Die haben halt keine Handys, da hat man keine Möglichkeit, irgendwie dran zu kommen. Das geht also momentan auch nur über 3-4 Ecken. Und wie es jetzt in Zukunft weitergeht, wir haben keine Ahnung. Und ich finde es halt immer total schade, dass gerade auch diese politische Situation im Sudan ja durch das Weltgeschehen auch wieder ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Aber wir dürfen das halt nicht vergessen, dass da auch sehr viele Leute zu Tode kommen, dass da ganz, ganz viele Unruhen sind und dass es echt richtig schwierig ist.
Ja, das sind eben solche Situationen, die man dann auch zum Beispiel, wenn man den Film ja weiterguckt, auch dann wirklich vergisst. Also das spielt ja dann für den Rest gar nicht so die große Rolle.
Das ist wirklich nur der Auslöser.
Genau, aber es fällt halt eben gerade mit diesen Aufnahmen an, die ja tatsächlich real sind und einfach nur ein bisschen zur Einordnung und der Rest des Films ist dann, naja, okay.
Der übliche Klamauk, ja. Versuchen wir jetzt also vom Bürgerkrieg wieder den Weg zurückzufinden und beschäftigen uns nochmal mit der dreiseitigen Pyramide, die ja eigentlich gar nicht so eine richtige Pyramide ist und warum sie überhaupt dreiseitig ist. Naja, das kriegen wir ja nachher so ein bisschen, gibt es eine Erklärung.
Ja, vielleicht habe ich da schon geschlafen.
Ja, wahrscheinlich, da hast du schon abgeschaltet. Der Teamleiter Miles Holden spricht davon, dass es wohl antike Texte gibt, die auf die verschollene Pyramide des Echnaton hinweisen sollen.
Das wäre der Hammer.
Bestimmt aber nicht. Seine Tochter Nora meint, dass die Pyramide vielleicht aber auch schon älter sein könne und genaues weiß man nicht. Definitiv ist diese Pyramide nicht von Echnaton.
Ich hätte mich auch gefragt, warum soll sich Echnaton eine Pyramide bauen?
Never, ja. Ever. Wer naja. War eigentlich Echnaton?
So Name-Dropping, ne? So.
Ja, kennt man halt, ne? Also es sind wirklich total viele Klischees. Man wirft halt, ja, Pyramide, Echnaton, hat man schon mal gehört, passt. Kommen nachher noch ein paar dazu. Wer war Echnaton? Wir haben bestimmt alle schon mal gehört, den Namen. Wir befinden uns im Jahr ungefähr 1350 vor Christus. Dass der Prinz, der damals noch den Namen Amenophis trägt, eines Tages seinem Vater, als König Amenophis IV. Auf den Thron folgen sollte, war zunächst nämlich überhaupt nicht geplant. Thronfolger und auch als solcher herangezogen war sein älterer Bruder Thutmosis, der als Thutmosis V. Geherrscht hätte, wenn er nicht eines frühen und überraschenden Todes gestorben wäre. Das ist eine der ganz berühmten Kreuzungen der Weltgeschichte, bei denen man sich die Frage stellt, was wäre gewesen, wenn Thutmosis V. Doch auf den Thron gekommen wäre. Die Weltgeschichte hätte eine massiv andere Wendung genommen, bin ich mir ziemlich sicher.
Wäre spannend gewesen, ja.
Wir säßen heute bestimmt nicht so hier. Amenophis übernahm also erst recht spät die Rolle des Thronfolgers. Über seine Interessen, seine Ausbildung und seinen Werdegang in der Zeit davor weiß man nichts und kann wirklich nur spekulieren. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er dann eben als Amenophis IV. Den Thron und regierte von der Hauptstadt Theben aus. Zunächst setzte er die Herrschaft seines Vaters auch noch fort, wie man das so erwartet hat. Recht bald aber beginnt er dann damit, in Karnak, dem Hauptkultort des Reichsgottes Amun, ein Heiligtum für den Gott Aton zu erbauen. Aton ist eine Erscheinungsform der Sonne. Der Aton ist nicht neu. Der erfuhr schon unter dem Vater Amenophis III. Eine gewisse Verehrung. Im Neuen Reich nimmt ganz allgemein die Bedeutung des Sonnengottes zu, also die Bedeutung von Re oder Re-Harachte. Er gewinnt sogar Einfluss auf den Jenseitsglauben, weil er nämlich nachts durch die Unterwelt fährt, das Licht zu den Verstorbenen bringt und so weiter, die Nachtfahrt des Sonnengottes. Die Sonne und sogar auch schon Aton als Gott spielen unter Amenophis bereits dem Dritten eine Rolle. Die Sonne und sogar auch schon Aton als Erscheinungsform spielen also bereits unter Amenophis III. Eine Rolle. Bei Echnaton, jetzt habe ich noch nicht gesagt, dass er diese. Bei Amenophis IV., wie er damals nun hieß, kippte das Ganze zurück in die Betonung des Sonnengottes und gipfelt schließlich in der Bewegung, Aton zum einzigen wahren Gott zu erklären. Das führt letztendlich zu einer Art Revolution, die das ganze bekannte Religionsgebäude in Ägypten von oben herab aushebelt und verändert. Ab dem dritten Jahr seiner Regierung beginnt der König mit einer kompletten Umgestaltung. Er ändert seinen Namen von Amenophis in Echnaton, dem Aton wohlgefällig kann man das übersetzen, erhebt nun den Aton zunächst über alle anderen Götter, um die dann nach und nach auszulöschen, für nichtig zu erklären und den Aton als den einzigen Gott anzusehen. Echnaton gründet eine neue Hauptstadt, Achet-Aton, den Horizont des Aton, in der Ostwüste an einem Ort, der bislang nicht von Menschen oder Göttern beansprucht wurde. Echnaton kehrt damit dem bisherigen Polytheismus den Rücken. indem er die alten Götter negiert. Und nicht nur das, er greift damit massiv in das Glaubenssystem der Menschen ein. Denn mit der Abkehr von den alten Göttern gibt es auch kein Osiris mehr. Kein Jenseits, in dem man nach dem Tode weiterlebt. Das System wird so angepasst, dass die Seelen der Verstorbenen in ihren Gräbern ruhen und bei Tag am Leben und den religiösen Zeremonien teilhaben. Das Jenseits in der vorherigen Form, an die man geglaubt hat, gibt es nicht mehr und die Nacht wird ohne Sonne zu einer Zeit der Gottesferne. Das heißt, eine Pyramide sich zu bauen, das passt in dieses Glaubenssystem überhaupt nicht rein. Und hat man auch zu dieser Zeit von Echnaton, wir befinden uns ja hier im Neuen Reich, auch überhaupt nicht mehr gemacht. Die Könige damals hat man im Tal der Könige bestatten lassen. Man hat keine königlichen Pyramiden mehr gebaut.
Zack, also aus.
Problematisch an dieser Religion von Echnaton war nun, dass er sich als einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen installiert. Gerade diese Exklusivität und die Konzentration auf die Person von Echnaton lässt dann mit seinem Tod nach 17 Jahren Regierungszeit eine Lücke entstehen, die eigentlich nicht zu füllen ist und vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum man das ganze Religionsgebäude um Aton nach dem Tod von Echnaton schnell wieder aufgegeben hat und den vorherigen Glauben wiederhergestellt hat. Hier im Film wird nun also ganz, ganz viel an Klischees zusammengemischt. Echnaton kennt man, hat vielleicht auch schon mal gehört, das ist ein Ketzerkönig, da ist irgendwas nicht so richtig gut gelaufen und der hat ganz viel schlimme Dinge getan und wurde danach verbannt. Pyramiden kennen wir auch, hat man auch schon gehört. Verweis auf unsere Pyramidenfolge. Warum sie jetzt dreiseitig ist, ja, also es gibt, kommen wir nachher noch dazu, eine Erklärung, die aber so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist.
Spannend, wie der Rest auch.
So wie der ganze Rest dieses Films, ja. Fallen in Pyramiden?
Oh, immer.
Immer, total, ne? Ja. Also Fallgruben, Steine.
Fliegende Pfeile.
Skorpionfallen.
Sandfalle.
Sandfalle.
Auch immer schön.
Ja, Treibsand. Säurefallen.
Immer, immer.
Das haben wir ja nun hier auch, ne? Man öffnet diese Pyramide und es macht erstmal Bumm und den Arbeiter fallen tot da nieder.
Explodierende Türen.
Und Menschen, die dann tot da niederfallen.
Ja.
Mit verätzten Gesichtern und
immer,
ein ganz
immer,
eklig.
Genau. Also wird ja auch wissenschaftlich erklärt, ja, also da ist ein Pilz für verantwortlich, der Aspergillus. Mhm. Ja.
Aber nein.
Aber nein. Der Aspergillus ist tatsächlich ein Schimmelpilz, mhm. Und aus, da gibt es glaube ich zwei, den schwarzen und den weißen, und dieser,
genau.
Aspergillus
Niger,
Niger
ist der schwarze, genau. Mhm.
Dann gibt es noch einen Aspergillus Flavus, Vius, mhm. Schwierige lateinische Namen. Mhm. Die gibt es durchaus in den Gräbern und die sind auch sehr gesundheitsschädlich und können eben auch den Menschen befallen und ich glaube dann auch zu Lungenschäden führen.
Deswegen gehen sie ja nachher auch so schön mit diesen Masken bedeckt da rein.
Was ja auch total in Ordnung ist. Also wenn man
ja, aber dann ziehen sie irgendwann ab und dann ist es ganz egal.
Ja, das ist, also wenn man irgendwo in einen lange verschlossenen Raum geht, gut durchlüften, Vogel mitnehmen, ja. So, mhm. Minenarbeiter haben das ja auch, mhm. gemacht. Wenn der Kanarienvogel oder die Taube von der Stange kippt, dann ist mit Sauerstoff halt nicht mehr. Mhm. Also immer den Vogel mitnehmen. Dieser Aspergillus, also zum Beispiel im Grab des Tutanchamun wird es eben auch diskutiert, dass das eben dieser Fluch auch sein soll, dass die beim Öffnen eben zu früh in die Grabkammer gegangen sind und sich diesen Schimmelpilz halt eingefangen haben. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass der gerade an organischem Material gut sitzt und gut wachsen kann, an Holz, an Textil, an den organischen Überresten, von menschlichen Überresten auch. Und dass der wahrscheinlich auch erstmal relativ klein ist, man den gar nicht so sieht. Diese Explosion, Rule of Cool, da ist sie wieder. Das ist so ähnlich wie auch bei der Mumie, wo
ja,
dann
wo
auch
dann
diese Säurefalle
rausspritzt natürlich.
Also so ein Druck kann ja auch nur entstehen, wenn da ein Vakuum ist oder sowas. Oder mhm. Also ein Sprengkörper auch, mhm. dahinter ist. Eher nicht. Ja. Ja, also keine Sprengfalle, kein vakuumverschlossenes Grab. Das eher nicht. Und ich glaube auch nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schimmelpilz dann auch so schnell wirkt.
Nee, das ist ja bei denen wie gesagt, sie gehen ja dann in diese Pyramide rein, haben vorher auch noch alle wunderschön ihre Masken irgendwie auf, die sie dann irgendwie nachher abziehen. Und dann sieht man ja auch, dass irgendwie so die Haut sich verändert und überhaupt und sie ja, und Wesensveränderungen haben und so. Also ich weiß nicht, was da drin ist. Aspergillus ist es mit Sicherheit nicht.
Eben, und auch der Arbeiter, der Vorarbeiter, der die Grabkammer öffnet, der ist ja dann auch direkt tot. Mhm. Ja, also
so ein Pilz braucht ein bisschen länger, bis er sich festgesetzt hat.
Ich nehme es an. Also es ist sicherlich nicht schön und wahrscheinlich auch tödlich, wenn man sich sowas einfängt. Deswegen die Maske eigentlich eine gute Idee. Die Masken mittendrin abziehen, keine gute Idee.
Mhm. Ja. In jedem Fall.
Ja. Aber auf jeden Fall hat da jemand mal sich die Mühe gemacht, zu googeln nach Aspergillus.
Immerhin, also das fand ich auch sehr nett, das wurde auch gleich gesendet, weil man weiß das ja, in den alten Gräbern ist das ja immer. Ich fand es auch sehr schön, wie sie dann die Kamera so abgewischt haben. Also da war das noch mit diesem semi-dokumentarisch durchaus ganz gut.
Da war auch so ein bisschen Archäologen-Bubble drin und so ein bisschen Tech-Bubble, das war ganz nett tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Tech-Bubble, wenn du das gerade irgendwie schon sagst, die fahren ja dann mit ihrem, also dieser Mini-Roboter, der ja zum ersten Mal benutzt wird, um Madame, ich trage Shorts und bin auch sonst in meinem Zelt sehr knapp bekleidet, mal auf die Möpse zu starren, ne?
Ja, okay, das so. Würde ich jetzt Archäologen, ja, okay.
Wir sagen jetzt mal nichts dazu, ne?
Ja, also wenn man auf Grabungen enger und enger aneinander lebt und dann kann man mal Dinge sehen, die man nicht sehen will, das passiert durchaus, oder sehen, wenn man sie will, egal. Aber ich hatte so ein bisschen Upo-Out-Vibes.
Ja, er war, glaube ich, ganz ähnlich.
War ein bisschen zu groß, oder? Ja. Der Upo-Out war ja nur ganz klein.
Ja, aber wieder so durch die Schächte da irgendwie durchrollert. Ne?
Also wie eben dieser von, wie heißt der, Gantenbrink.
Rudolf Gantenbrink, der mit seinem Upo-Out, dem Öffner der Türen, ja durch diese Gänge der Pyramide, der Cheops-Pyramide durchgefahren ist. Und dann steckte er fest vor diesem Stein, einem Verschlussstein. Was ist dahinter? Nix. Also wie immer, ne? Also Drama, Drama, Drama und dann verpufft das immer etwas. Das heißt, man nutzt durchaus natürlich Roboter, um in Sachen reinzugehen, wo man nicht so reinkommt oder rein will. Aber das war ja nun ein ausgeborgter NASA-Roboter.
Ah, das wird teuer, ja.
Ja, sollte man vielleicht nicht tun.
Also wäre cool, wenn die NASA archäologische Projekte fördert, tut sie das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, keine Ahnung. Sie haben da ja irgendwie aber auch solche Raumaufnahmen, also aus dem Weltraum Aufnahmen gehabt, wo man dann ja auch irgendwie wieder ganz viel erkennen konnte.
Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Ja,
bitte.
Rede.
Ist mir ein Bedürfnis. genau, sie schicken eben diesen Roboter da rein und der generiert Aufnahmen und dann sitzen sie in diesem wunderschönen Trailer, in dieser silbernen Dose, ist bestimmt auch gar nicht heiß da drin.
Nee, überhaupt nicht.
Also dieses Teil in die Wüste stellen, ich hoffe, er hat Klimaanlage. Und dieses Ding ist ja randvoll mit Technik, die der Archäologie das Leben leichter machen soll. Prinzipiell mega cool. Und auch die Diskussion zwischen der Tochter und dem Vater, die traditionellen Archäologen mit Pinsel und die neuen, jungen Generationen mit der ganzen Technik. Diese Diskussion wird ja durchaus geführt.
Das ist schon aus dem Leben gegriffen.
Das ist super, das ist echt cool. Und beides hat seine Rechtfertigung und beides miteinander zu kombinieren, gibt 100 Punkte. Jetzt wird da aber erwähnt, dass sie da mit SETI gearbeitet haben.
Ja, SETI hat man schon mal gehört, aber SETI kenne ich jetzt nur so aus dieser, wir suchen außerirdisches Leben im Weltraum und nicht, wir suchen seltsame Wesen in Pyramiden unterm Sand.
Richtig, dafür ist SETI auch gemacht. SETI ist die Abkürzung für Search for Extraterrestrial Intelligence.
Das ist doch richtig gut übersetzt.
Ne? Genau, das gibt's seit den 1960ern.
Und das konnte man früher auf seinen Computer installieren und konnte da mitsuchen.
Richtig, ne? Mega cool, das kommt dann auch noch. Also das sind seit den 60ern wissenschaftliche Projekte, die versuchen, außerirdisches Leben nachzuweisen. Da ging es besonders um interstellare Signale, Radiowellen, TV-Signale. Und das geht schon zurück bis, ja, Nikola Tesla hat das schon versucht. Also auch eine ganz spannende Sache. Und die moderne SETI-Forschung geht dann auf Physiker zurück, so 1959, 60, die ein Paper in Nature veröffentlicht haben. Ja, also Nature, auch eine wirklich renommierte wissenschaftlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift. Wer da publizieren kann, bam. Und dann hat man im Zuge dieser SETI-Projekte eben viele Konferenzen, Finanzierungsprojekte, eben die NASA hat da viel gemacht. Und ab 1999 hatte man dann SETI at Home.
Mhm, genau,
SETI at Home. Das ist genau das. Und das ist eben eine relativ coole Idee, weil das Hauptproblem war eben, die Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, um das ganze Weltall abzusuchen nach Leben. Das ist eine Menge Holz und dafür war einfach nicht genug Rechenleistung da, ist wahrscheinlich immer noch nicht. Und man konnte eben dieses Programm runterladen und stellt dann quasi seine eigene Rechenleistung vom Heimrechner zur Verfügung und kriegt dafür so einen kleinen Belohnungsbutton und sieht, wie viel man schon selber gescannt hat. Und ja, das Ganze wurde dann aber leider eingestellt, wegen fundlos.
Schade.
Genau, ich glaube 2020 wurde das Projekt dann eingestellt.
Es
gab noch ein paar Beta-Versionen und andere Projekte, aber das grundlegende SETI-Projekt gibt es eben nicht mehr. Und ja, das ist halt eben jetzt erstmal, ich versuche im Weltraum irgendwelche Signale aufzufangen. Die Archäologie funktioniert ja eigentlich genau andersrum, sondern ich versuche mit irgendwelchen Signalen irgendwas im Boden zu finden. Mhm. Das ist auch gängige archäologische Praktik. Man nennt das Fernerkundung. Und da gibt es eben auch verschiedene Sachen. Also es gibt erstmal Messmethoden. Man bohrt einfach so einen Kernbohrung in den Boden und kann dann die Stratigraphie erkennen in diesem Bohrkern und dann weiß man, auf der Höhe ist das, auf der Höhe ist das, auf der Höhe ist mein Skelett, auf der Höhe ist mein Dino und dann komme ich da ungefähr stratigraphisch weiter runter. Aber muss ich halt erstmal ein Loch im Boden machen. Mhm. Dann gibt es natürlich Magnetik bzw. elektromagnetische Messverfahren, die messen Anomalien im Erdmagnetfeld. Also baue ich da eine Mauer hin oder habe ich da einen Erdhügel, dann habe ich ja irgendwas in der Erde verändert, ne, verdichtete Erde bei einem Erdhügel oder aufgelockert durch die Mauer und das kann man messen. Geoelektrische Verfahren, auch ganz cool, das kennt man vielleicht von der Messmethode von Tutanchamun, dieser ominöse Hohlraum, mal durch die Presse ging. Also mit geoelektrischen Verfahren kann man Hohlräume messen. Da geht es auch um die Widerstände von Mauern und eben Hohlräumen, Nichtmauern. Mhm. Und die lassen sich dann auf einer Skala eben blau oder rötlich, wird dann eben da die Leitfähigkeit angezeigt. Georadargeräte gibt es natürlich auch. Ja, also mit Georadar sieht man vielleicht auch im Fernsehen, kennt man das, wenn man mit so einem lustigen Gerät über die Erde fährt, der misst auch elektromagnetische Kontraste zwischen Objekten im Boden und dem umgebenden Erdreich. Das sieht dann relativ verpixelt aus, so grau, schwarz-weiße, kriselige Bilder.
Das habe ich gerade jetzt erst wieder neulich gesehen. Auch unser eins guckt ja Ägypten-Dokus im Fernsehen, beziehungsweise ist es irgendwie immer so, der Mann guckt mich immer schon ganz, ganz strafend an, ich den Fernseher anmache, Ägypten. Und ich habe jetzt neulich die Doku gesehen über die Ausgrabung in Kantier und Edgar B. Pusch, genau, in Kantier, das ist halt übersiedelt. Da kannst du halt nicht einfach irgendwo den Boden aufmachen. Da sind Felder, da wohnen Menschen, aber die haben dieses ganze Gebiet wirklich mit diesem Dingsi da durchleuchtet und das ist mega, was man da halt einfach sieht. Du hast die ganze Stadt irgendwie unter dem Boden sichtbar gemacht. Das ist richtig, richtig krass.
Genau, und das hat natürlich mehrere Gründe, dass man das macht. Zum einen, wie du schon sagst, man kann halt auf besiedeltem Gebiet oder auf Ackerfläche nicht einfach wild Löcher machen. Und zum anderen ist es natürlich auch erstmal eine ressourcenschonende und auch eine nicht-invasive Messmethode. Ich gucke erstmal in den Boden, ob da überhaupt was ist.
Und kann dann ganz gezielt meine Löcher umsetzen.
Steigere eben dann auch die Chancen und kann dann auch ganz gezielt sagen, da will ich graben und da müssen wir nicht. Das kann auch schief gehen, das hatten wir auch mal. Wir haben Georadar gemacht und es sah total geil aus, aber da war dann nichts.
Ja.
Kann auch passieren. Ne? Und der neueste heiße Scheiß, was auch Sinn machen würde hier in dem Fall, sind die LIDAR-Messungen.
Mhm.
LIDAR, L-I-D-A-R, steht für Light Detecting and Ranging. Und das ist, ja, weiß nicht, SETI nur umgekehrt. Also du fliegst eine Fläche mit einem Flugzeug ab und schießt einen Laser runter und der wird reflektiert vom Boden und über diese Geschwindigkeit, die der Laser vom Messgerät zum Boden wieder zurück braucht, kann er halt die Höhe sagen. Ja, also krass. Bei einem Berg wäre der Laser natürlich schneller zurück, als wenn du irgendwie in ein Tal misst. Und damit kann man ja hochauflösende Landkarten machen, relativ effektiv. Und das Geile ist, dass man die Oberfläche wegrechnen kann. Ja, also man fliegt dann über den Wald und dann rechnet man den Wald einfach raus. Einfach ist gut. Aber dann hat man quasi nur die nackte Erdoberfläche. Cool. Und das sieht mega cool aus. Ich gebe euch einen Link da entsprechend auch rein für die Region Hessen, für den Glauberg ist das mal gemacht worden. Da kann man ganz cool die Unterschiede in den Bildern auch sehen.
Ja, krass.
Weil vieles kann man ja auf Google Maps auch schon sehen. Das sind dann positive oder negative Bewuchsmerkmale. Aber jetzt eben da nochmal das Rausrechnen, mega cool.
Ja, wobei wir dann jetzt hier dann halt festgestellt hätten, ja, da ist eine dreiseitige Pyramide unter dem Sand.
Ja.
Weil richtig reingucken in die Pyramide, das wäre halt auch wieder nicht gegangen. Da hätten wir jetzt wieder diese
ganzen Hohlraummessung machen
müssen. Hohlraummessung, genau, machen müssen, wie man das ja auch bei der Cheops-Pyramide hat. Ne? Wir wissen das alle noch. Oh, der Gang! Ja. Sie haben einen neuen Gang entdeckt. Diese, ja, Entlastungskammer.
Ja, aber schlussendlich, wenn man das eben gemessen hat, muss man dann am besten dann nochmal nachgucken.
Ja, genau. Das tun sie ja dann hier auch. Beziehungsweise sie fahren ja ihren schönen Roboter rein und dann springt irgendwas auf den Roboter drauf und dann bricht das Signal ab und große Panik, weil das Gerät war teuer. Und dann gehen sie nachgucken und suchen. Und dann finden sie den armen Roboter und er ist total zerlegt.
Ja,
oh Gott. Großes Weinen und Schreien und Wehklagen und Haare raufen.
Ja, es war so Nummer 5 lebt, oder
nicht? Ja, also Nummer 5 lebt. Nicht mehr.
Ja.
Nicht mehr. Im Innern der Pyramide geht es dann rund. Natürlich, also beziehungsweise mit diesem Seti, ne, es kommen natürlich auch die ganzen Außerirdische, haben die Pyramiden gebaut, Witze.
Ja, muss sein.
Ja, ne? Klischees, ne?
Ja.
Sondergleichen. Im Innern der Pyramide ist, Klischees, ein Labyrinth.
Wow, das
ist
schon
also
wieder.
Also sie fangen natürlich erstmal zunächst an, durch die Gänge hindurchzugehen und man zieht auch erstmal schön einen Faden hinter sich her. Ariadne-Faden, man kennt ihn und irgendwann, ist der Faden halt abgerissen und natürlich verläuft man sich dann und natürlich weiß man dann nicht mehr, wo man eigentlich ist.
Das fand ich auch so stark, dass sie einfach sagen, das ist mein Ariadne-Faden und dann wird aber nicht erklärt, was das ist.
Ja, das weiß
also,
man doch.
Das klingt wie so ein Fachterminus.
Ja, der Ariadne-Faden.
Ja, denke so, kann man das voraussetzen?
Ja.
Okay.
Scheinbar. Ja, natürlich verläuft man sich. Es muss ja kommen, wie es kommen muss. Sehr schön ist die Innendekoration dieser Pyramide zu sehen. Und Nebenbemerkung, nein, Pyramiden sind im Inneren normalerweise nicht so üppig dekoriert. Und es gibt auch keine Statuen da drin, sondern die sind innen nackig, wenn man nicht gerade von den ersten Pyramiden ausgeht, die halt die Pyramidentexte noch innen drin haben. Aber dann hat man da riesen viele Wände voll mit Hieroglyphen, die wir hier übrigens auch haben.
Was sagt die?
Also gerade auch, wenn man, guckt euch auch den Abspann an, das gehört immer noch mit dazu, da werden auch so schöne Wände voller Hieroglyphen abgefahren und ich so, ja, da steht UNAS. Man kann das also wirklich lesen, deswegen, man muss auch was Gutes sagen zu dem Film, Hieroglyphizität, 10 von 10.
Wow, sehr, sehr cool. Wie ist
ja,
das passiert?
Ja, wahrscheinlich durch Zufall. Ich gehe davon aus, dass man halt einfach vorhandene Texte, Architektur, Bilder einfach nur kopiert hat und einfach halt Bilder von oder Repliken angefertigt hat von den Pyramidentexten und von ganz vielen anderen. Pyramidentexte mit UNAS hat man eben auch in den verschiedenen anderen Kammern. Man sieht Darstellung des Königs beim Erschlagen der Feinde.
Ja, das stimmt, habe ich.
Mit Kartuschen daneben. Ich habe mal versucht, es ist halt dadurch, dass es so pixelig ist und das immer so dunkel ist, echt schwer zu lesen. Aber es war irgendwas zu lesen mit Imen in der einen Kartusche und bei dem anderen, das sah mir aus wie ein Usama Adre, das wäre halt ein Ramses wieder gewesen. Man hat Nischen- und Palastfassadenarchitektur
ja,
da unten
ich auch
drin.
Gesehen.
Richtig, richtig schön. Man hat Scheintüren da unten drin und man hat echt halt einfach alles an Architektur und Dekoration genommen, was man hatte und zusammengepackt. Ja.
Da stehen so ein paar Statuen in der Gegend rum, die sind eher so stilistisch auch altersreich, irgendwie 5. Dynastie, sowas. Die hatten so ein bisschen was wie Innendekoration und Statuenprogramm von so Mastaba-Gräbern. Also alles wild.
Ziemlich wild und nicht so wie es, na gut, aber es ist ja sowieso keine typische Pyramide, wie wir das schon gehört haben.
Ja, diese ganzen Räume und wie riesig ist es da unten bitte? Ich habe echt gedacht, das ist The Cube, nur in dreieckig.
Ja.
Ich komm nicht
ja, mehr. Irgendwie schon. Sie kommen dann halt irgendwie immer tiefer und bis sie dann unten in diesen einen Raum kommen, in dem sich dann auch das Anubis-Monster befindet. Da gibt es eine große Waage für das Wägen des Herzens, also des realen, etwas blutigen Herzens. Und der Teamleiter Miles Holden hängt dann dort, ihm wird das Herz rausgerissen, abgewogen. Ich guckte natürlich wieder nur über ihn, sah Inschriften an der Waage, habe versucht, das Ganze zu stoppen. Auch das sind korrekte Hieroglyphen. Was ich entziffern konnte, war Jet-In Usir, also Worte sprechen durch Osiris. Das heißt, es sind sogar noch thematisch passende Texte.
Ah, sehr, sehr cool.
Geil. Also ein wirkliches, ja, ich habe keine Ahnung.
Ein Ägyptologen interessierter.
Weiß ich nicht, wie das passiert ist. Also man hat halt so ziemlich alles durcheinander geworfen. Ne? Man hat vom Alten Reich über das Neue Reich bis in die Ptolemäerzeit.
Ja, das passiert mir auch, das ist nicht so schlimm.
Ja, also ich weiß, alles nach Frühzeit. Alles nach Frühzeit.
Ja,
spät
alles
für dich,
eine Soße.
Ne? Sehr schön. In diesem einen Raum befindet sich halt diese Waage. In dem anderen Raum hat man auf der gesamten großen Wand eine Darstellung in Stein, das Totengericht.
Wow.
Und ich weiß noch, als wir den zum ersten Mal zusammen gesehen haben, wir beide so, oh!
Ja, das war cool.
Das war ziemlich, ziemlich cool. Das ist nämlich wirklich eine korrekte Darstellung des Totengerichts. Ungewöhnlicherweise eben in Stein auf einer Wand. Ich kenne diese Darstellung nur aus dem Tempel der Hathor in der Medina, wo es ungewöhnlicherweise eben die Darstellung des Totengerichts in einem Tempel ist. Normalerweise befindet sich das immer in Gräbern oder noch üblicherweise auf Papyri, in den Totenbüchern. Warum sich das jetzt in der Medina befindet, in diesem Tempel, das würde an dieser Stelle leider zu weit führen, ist aber auch hochspannend. Was hat es mit dem Totengericht eigentlich auf sich?
Die finale Prüfung der Verstorbenen, ob sie im Jenseits weiterleben oder einen zweiten Tod sterben.
Ja, das heißt, in diesem Totengericht, Jenseitsgericht, haben wir einen vorsitzenden Richter, Osiris, der auf seinem Thron thront. Und wir haben den Verstorbenen, die Verstorbenen, die herbeigeführt werden. Und dann hat man in der Mitte der Darstellung eine Waage. Auf der einen Waagschale liegt die Feder der Göttin Ma'at, der Göttin der Wahrheit und Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite in der Tat das Herz des Verstorbenen, das dem Glauben der Menschen im alten Ägypten nach der Sitz der Seele war. Dann hat man unterhalb der Waage den Gott Horus und Anubis, die beiden Wägemeister, die aufpassen, dass da nichts schief geht. Man hat normalerweise dann noch dabei den Gott Thoth, den ibisköpfigen Gott Thoth, der Gerichtsschreiber, der alles mitprotokolliert. Man hat natürlich dort sitzen unsere geliebte Amit, die große Totenfresserin, die, wenn man ein schlechtes Leben geführt hat, das Herz und den Verstorbenen auffrisst. Man hat dann über dieser Waage meistens noch die 42 Totenrichter, die ja unterschiedliche Sünden abfragen. Alles dient dazu, um herauszufinden, ob der Verstorbene ein gutes Leben geführt hat. Wenn, dann darf er ins Jenseits eingehen. Wenn nicht, dann war es das leider.
Ja.
Ja. Das Ganze wird jetzt hier so ein wenig, wie soll ich sagen, pervertiert. Weil wir haben nämlich jetzt dort unten in dieser Kammer mit der Waage Anubis, der da als Monster rumstrunzt und Menschen die Herzen rausreißt und die auf die Waage legt und dann rumflucht.
Und der frisst die dann auf, wenn sie schwerer
ja,
sind, ne?
Ja, und
wie
frisst
so?
Er die dann auf? Also es ist irgendwie etwas seltsam.
Also er übernimmt
es
ja
wird
dann...
Ja auch, es wird ja auch versucht, dort zu erklären. Also angeblich, wissen wir jetzt, die Pyramide war viel, viel älter, ließ Osiris diese Pyramide bauen. Nebenbemerkung, wenn sie sich die Reliefs angeguckt hätten und gelesen hätten, dann wüssten sie, es war nicht Echnaton, sondern halt irgendwas zwischen Unas und Ramses.
Ganz grob.
Ganz grob, ganz grob.
Also zwischen der 6. und der 19. Dynastie.
Ja.
Such dir was aus.
Irgendwo.
Ist Echnaton ja drin.
Definitiv.
Also geht.
Also Osiris ließ wohl diese Pyramide bauen, um ins Jenseits einzugehen. Warum? Er war ja eigentlich schon tot. Also ja. Wie auch immer, hinterfragen wir jetzt mal nicht. Ja. Anubis als sein Sohn ließ dann irgendwie Menschen opfern, um Osiris ins Jenseits zu folgen. Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken. Ich habe es irgendwie nicht...
Ja, doch, aber so habe ich es auch im Kopf. Ne? Ne? Er will irgendwie seinem Vater folgen. Man weiß nicht genau, er hätte einfach nur sterben müssen.
Ja,
dann wäre
es hat
er
aber
ja
irgendwie scheinbar nicht so geklappt. Also ich weiß auch nicht. Und jetzt braucht er wohl das reine Herz eines Menschen, um aus dieser Pyramide zu entkommen und aber alle Menschen, die da unten reinkommen, haben halt kein reines Herz, aber er folgt ja dann durch diesen komischen Gang unserer Archäologen Nora und kommt ja dann trotzdem raus, auch ohne reines Herz, also
na, er verlässt diese Pyramide ja nicht, er schnappt ja dann am Ende dieses Kind noch weg.
Ja, das weißt und du ja nicht, ob er dann, denn, also, ja dann steht er am Eingang und guckt doof oder wie.
Ja, vielleicht kann er nur rausgucken und winken.
Nee.
Also meine Theorie wäre ja dann, dass er dieses Kind schnappt und das Herz eines Kindes könnte relativ rein sein. Und deswegen war meine Idee, dass er dann rauskommt und dann gibt es einen zweiten Teil, wo der dann draußen rumläuft.
Das Herz dieses Kindes war mit Sicherheit nicht rein, denn der wollte gerade die Kamera klauen.
Ja, da hätte es auch nicht geklappt.
Ja, siehst du? Also voller Plotholes.
Eieiei.
Warum immer Anubis? Ihr wisst, mein Herz hängt sehr an Anubis und ich schimpfe immer darüber, dass Anubis immer als das Monster, als der Wilde, als der Krieger dargestellt wird. Das ist er einfach nicht. Was hat es nun mit diesem Gott Anubis auf sich? Die Belege für den Gott Anubis reichen von der Frühzeit bis in die Römerzeit. Er ist also durch die gesamte ägyptische Zeit immer wieder da. Er wird dargestellt als Mischgestalt mit dem Körper eines Menschen, dem Kopf eines Schakals oder ganz als Schakal. Extrem selten komplett als Mensch. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es wurde gesagt, dass es solche Darstellungen gibt. Ich habe aber so im Kopf keine. Muss man auch nochmal irgendwie nachgehen.
Kenne ich auch keine.
Mythologisch gesehen ist er in der Tat der Sohn von Osiris und Nephthys. Nephthys, die Schwester von Osiris und seiner Ehefrau Isis. Nephthys, die Ehefrau von Seth. 4 Geschwister, 2 davon jeweils miteinander verheiratet. Die Ehe von Nephthys und Seth war scheinbar nicht sehr glücklich. Nephthys hat sich nämlich in ihren Bruder Osiris verguckt und wollte mit ihm was anfangen und hat dazu die Gestalt ihrer Schwester Isis angenommen.
Das ist ja wie und, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ja, es geht noch weiter. Und als sie dann nämlich festgestellt hat, hups, jetzt bin ich schwanger, war die Sorge irgendwie groß und sie hat dann dieses Kind, das Anubis war, zur Welt gebracht und hat es, wie man das so tut, in der Wüste ausgesetzt.
Klassisch.
Alter, passt halt einfach auf bei dem.
Ja.
Verhütung und so weiter. Ging auch damals schon, wissen wir. Auf jeden Fall hat Isis dieses ausgesetzte Kind Anubis gefunden, hat es an Sohnestatt angenommen und hat ihn aufgezogen.
Ja, das war schon so Ödipus-mäßig.
Ja, das ist ziemlich krass. Also Anubis, der Sohn von Osiris und Nephthys, der Neffe von Isis und irgendwie der Halbbruder von Horus und irgendwie waren sie ja sowieso alle miteinander verschwägert und verwandt. Auf jeden Fall war Anubis der Schutzherr der Nekropolen, der Friedhöfe. Er war der Herr der Bestattungen, der Begleiter der Seele ins Jenseits. Eigentlich echt einer der richtig krass guten Götter, der dafür sorgt, dass deine Seele gut im Jenseits im nächsten Leben ankommt, der auf dich aufpasst, der dich an die Hand nimmt und dich weiterführt. Priester bei der Bestattung haben eine Anubis-Maske aufgehabt, also alles fein. Ja, Anubis war super. Anubis war der coole Typ in der Götterwelt.
Absolut. Er hat ja dann auch die erste Mumie gemacht.
Osiris.
Ja.
Sein Vater.
Richtig.
Genau. Hat er nämlich auch gemacht. Er hat die ganze Mumifizierung erfunden. Und später in griechischer Zeit hat man, das ist die Interpretatio Graeca, ne, man hat versucht, die griechischen mit den ägyptischen Göttern in Übereinstimmung zu bringen. Da gibt es ihn dann als Herm-Anubis. Das heißt, man hat ihn mit dem Gott Hermes in Übereinstimmung gebracht. Mega krasse Darstellung, eine im Vatikan. Das ist wirklich so ein Anubis mit einer Toga um und diesem Hundekopf. Sieht total krass
mega
aus.
Mega cool, ne?
Ja, also große Anubis-Liebe, ihr wisst das auf jeden Fall. Und Anubis ist kein Monster. Anubis reißt keinen Leuten die Herzen raus. Nein, 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 macht er nicht.
Ja, weil er übernimmt ja dann quasi die Aufgabe von Amit.
Ja.
Die ja dann damit irgendwie die Seele eigentlich verschlingt und dann hätten wir auch Amit da unten reinsetzen können.
Wäre viel cooler gewesen. Das wäre ein richtiges Monster gewesen.
Voll, aber das wäre auch dann wieder schwer zu erklären.
Ja, aber
warum
aber,
die da unten sitzt und warum die rausfällt.
Aber Anubis-Bashing.
Ja, ist halt, er hat es halt, ja. Seth oder Anubis, das sind immer die beiden, die aufs Maul kriegen, ne?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also total ungerechtfertigt auf jeden Fall.
Total.
Mit diesem ganzen Anubis, der da auf einmal auftaucht und Leute irgendwie niedermetzelt. Ich habe vorher noch nicht dran gedacht, wahrscheinlich, weil ich einfach das Rollenspiel noch nicht gekannt habe. Aber jetzt, wo ich den Film nochmal gekannt habe, irgendwie kennst du das doch. Einstieg ins Entsetzen, die Nekropole, unser Cthulhu-Abenteuer, was wir ja auch schon gespielt haben, es ist genau derselbe Plot. Bis dahin, dass hier in dem Film sie ja dann irgendwie die Leiche eines Freimaurer-Grabräubers von 1897 finden.
Ja, stimmt. Oh Mann.
Das Tagebuch lesen und es ist hier in dem Abenteuer die Nekropole genau das Gleiche. Auch da stößt du auf diese Leiche, findest das Tagebuch und dann steht auf einmal dieses Anubis-Monster auf.
Ja, und wir sind auch nicht rausgekommen.
Wir sind, also ja, manche von uns haben überlebt, andere irgendwie nicht.
Keiner.
Nee, also ich bin vorher draufgegangen.
Ja, wir sind auch irgendwie später.
Ihr seid verhungert, genau. Ja. Nicht. Aber wir haben das Monster besiegt.
Ja.
Jens hat es in die Luft gesprengt.
Das war großartig. Das war großartig. Mhm. Hammer.
Aber es ist total spannend. Also scheinbar hat dieses Abenteuer den Film gekannt und hat ganz krass darauf Bezug genommen.
Mega.
Das heißt, wir sehen das jetzt nochmal mit ganz anderen Augen.
Das stimmt.
Mhm. Bam. Wir haben uns jetzt natürlich auch noch gefragt, warum denn jetzt eigentlich diese Pyramide, ich habe das die ganze Zeit schon angespoilert, dreieckig ist. Als nur noch zwei von dem Team übrig sind, Archäologen Nora und Kameramann Fitz irgendwas, Fitzi, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß.
Ja.
Namen sind Schall und Rauch. Kommen sie unten in so eine Kammer, da ist übrigens auch so ein großer Sarkophag, voll cool, und da leuchten sie an die Decke und was sehen wir?
Sternkreiszeichen von Denderer.
Genau, den Tierkreis von Denderer. Den Tierkreis von Denderer im gleichnamigen Tempel von Denderer. Bei der Napoleon-Expedition hat man den entdeckt, hat einen, es gibt sogar zwei davon, ausgesägt und seit 1822 befindet er sich im Louvre.
Ja, ich habe ihn mir angeguckt, als ich in Paris war. Er ist wunderschön.
Im Deutschen Museum in München gibt es eine Kopie, auch sehr nett. Das ist eine Mischung des Nachthimmels, die dort dargestellt ist, mit altägyptischen Sternbildern, Planeten, Sternkreiszeichen und dem, was wir als unsere Sternbilder kennen, die ja auch so aus dem assyrisch-babylonischen Reich eigentlich großenteils kommen. Ein ganz wichtiger Stern, den greift unsere Archäologin Nora da dann auch raus, Sirius. Sirius, der Hundsstern, bei uns heute auch der hellste Stern am Nachthimmel, altägyptisch Sepedet, griechisch Sotis, war in Ägypten der Bringer der Nilflut. Und der nämlich morgens kurz vor der Sonnenaufgang aufgegangen ist, dann wusste man, aha, bald kommt die Nilflut. Er hat also in der altägyptischen Mythologie eine ganz, ganz wichtige zentrale Rolle gespielt. Und dieser Stern Sotis Sepedet wurde als ein spitzes Dreieck geschrieben. Und die Erklärung war jetzt, dass das die Form der Pyramide wiedergibt. Es war etwas wirr.
Ist ja auch im Logo drin, ne? The Pyramid, der Schriftzug ist ja auch so ein
ist halt eine Pyramide, ne? Natürlich hat eine Pyramide dreieckige Seiten, aber warum dann unten
ja, nur
der
von
Boden
einer Seite. Ja.
Auch dreieckig ist. Und außerdem hat man das sowieso nie gesehen, weil, ja.
Ja.
Also es war etwas schwierig, aber es war sehr schön, weil dieser Sirius dann nämlich auch den Ausgang irgendwie markiert hat. Der dann da, wo der Stern Sirius war, war dann irgendwie so ein Luftschacht mit einer Strickleiter und da sind sie dann irgendwie oder ist sie dann rausgekommen.
Wie praktisch, diese Strickleiter. Ja, ich erinnere mich, vielleicht bin ich da kurz weggenickt. Woher kam die Strickleiter? Von dem Wachmann, ne?
Ja, haben sie dann vermutet, von diesem einen Militärmenschen, der da irgendwie auch in diesen Gang reingezerrt worden ist.
Oder von dem Freimaurer auch nicht.
Man weiß es nicht. Ja. Also es war nicht so ganz klar, warum da jetzt auf einmal diese Strickleiter hängt. Aber sie war halt da und
sie
sind dann damit hochgekommen und dann ist Anubis ihnen gefolgt und hat den Kameramann aufgefressen und Archäologin Nora hat irgendwie rumgekreischt und rumgetreten und ist dann wieder nach unten gefallen und dann ist sie wieder hochgestiegen und dann war sie halb tot und dann war sie tot.
Ja. Ja, das fasst es gut zusammen.
Ja, irgendwie schon.
Genau, und man sieht eben noch den Ausgang da. Sie hat es fast geschafft, aber halt nur fast.
Ja, also. Sphinxkatzen, über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, die springen da auch noch rum.
Die sind auch noch da. Die fressen diese Journalistin irgendwie fast auf, die ja da dann nach der Sandfalle rückwärts in die Fallgrube mit den angespitzten Pfählen hineinfällt und natürlich aufgefehlt wird und halb von diesen Katzen angefressen wird. Und es ist alles irgendwie sehr...
Das ist so eklig. Aber gerade welcher normale Mensch hebt denn jemanden, der aufgespießt worden ist, da hoch?
Ja, und schiebt ihn danach dann wieder runter.
Der kann doch nur verbluten.
Ja, das lernt man im Erste-Hilfe-Kurs nicht.
Also
rausnehmen.
Gesunder Menschenverstand, bitte.
Ja, nee.
Aber kam wohl im Drehbuch nicht vor.
Aspergillus. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall rennen da diese komischen Katzen rum, die das ja wohl auch waren, die diesen Roboter gefetzt haben. Und die ja dann zum Schluss auf diesen Anubis gehen. Das heißt, das sind also scheinbar solche Wächterkatzen, die ihn da unten auch noch gefangen halten. Das wird nicht so ganz klar.
Nicht so richtig,
es
ja. Aber
einiges
wenn
wirr
die sich,
in diesem Film.
Wenn die sich wie Hund und Katz, also
passt ja, das irgendwie? Ich weiß es nicht. Man kennt das auf jeden Fall, Katzen im alten Ägypten, ne? Na klar, man kennt Bastet, man kennt die ganzen löwenköpfigen Göttinnen, man kennt auch den Sonnenkater, ich mag ihn sehr gern, als eine Form des Sonnengottes. Er wird dargestellt, immer mit so einem Messer in der Pfote und zerschneidet die Schlange, die wahrscheinlich Apophis ist, also die Verkörperung des Bösen. Das ist der große Kater von Heliopolis, ein Schutzgott, ein Kämpfergott. Und vielleicht nehmen diese mumifizierten, nackten Sphinxkatzen darauf Bezug. Ganz zum Schluss, bevor sie da diese Strickleiter hochklettern, gibt es nochmal einen kurzen Schwenk über eine Wand. Da sind so Nischen drin und da sind wohl sowas wie Katzensarkophage drin.
Das sieht so aus wie ein Tula el Gebel, oder? So
ja, ja, irgendwie. Auch. Also ich nehme mal an, dass man halt vielleicht diese Katzen irgendwie mumifiziert hat und dass das diese auferstandenen Mumienkatzen sind, die dann als Wächterkatzen sind. Ja.
Ja, und die zerkratzen ja denen dann auch das Gesicht und dann fängt dann an, auch dieses Gesicht wegzufaulen. Ne?
Ja,
das entzündet sich irgendwie und ist giftig und irgendwie.
Irgendwie sind sie halt auch nicht ganz normal.
Genau, die versuchen, also diese Katzen versuchen irgendwie aufzuhalten, dass die Archäologen da nicht reingehen und dass man nicht rausgeht.
Also sie versuchen irgendwie alles aufzuhalten.
Aber warum genau, man weiß es nicht.
Ja, ich dachte auch, wirr, wie so einiges irgendwie da drin.
Wird schon passen.
Zu Katzen steht ja auch noch irgendwie eine Folge aus, ne? Da wollten wir mal mit unserem YouTube-Tierarzt was machen.
Ah ja?
Ja. Aha. Den hatte ich letztes cool. Jahr auf der Preisverleihung hier von dem Fast Forward Science.
Ah ja.
Hatte ich den kennengelernt. Ist auch schon wieder ein Jahr her.
Na dann.
Ja.
Zeit
so, so viele Themen, so viel wenig Zeit.
Na dann los.
Mhm. Fazit zum Film?
Ja. Nicht also, meins.
Plotholes, etwas wirr, Erklärungen sind schwierig. Aber ich finde, sie haben halt doch irgendwie ziemlich viel reingepackt und sie haben gute Hieroglyphen verwendet. Und wenn sie gute Hieroglyphen verwenden, dann rechne ich ihnen das hoch an. Wenn sie dagegen Anubis-Monster verwenden, dann gibt es dafür ganz dicke Minuspunkte. Und ich glaube, mit denen durchschnittlich, was waren es, 2,3 von 10 Sternen?
Ja, 2,7, glaube ich.
Ja, kann ich mich, glaube ich, anfreunden.
Ja, also wie gesagt, es ist einfach nicht die Art von Film, die ich mag. Also unabhängig davon, ob es in Ägypten spielt oder nicht, mag ich sowas einfach nicht. Und ja, Authentizität nur an den Hieroglyphen abzuleiten, ist mir auch zu wenig. Da bin ich pingelig.
Nein, also Authentizität haben wir überhaupt nicht.
Nein, wie gesagt, erwartet ja auch keiner. Das ist ja einfach auch, ne, soll ja unterhalten, will ja keiner hier eine Doku gucken. Deswegen
Popcorn-Kino?
Ja.
Nee, ist es auch nicht, weil es schmeckt einfach nicht da mit diesem.
Ja, nee, also nichts gegen guten Popcorn-Film, wo man einfach sagt, Hirn aus, Popcorn rein, alles ist gut, aber der hat mich nicht abgeholt.
Nee.
Ja.
War es hölzerne Dialoge, schlechte Schauspieler, finster, wackelnde Kamera.
Ja, ich habe auch echt Motion Sickness und dann habe ich mit diesem Gewackel da eh nichts und dann ist es zu dunkel.
Ja, vor allem, weil das halt zum Schluss überhaupt keine Rolle mehr spielt. Da läuft der Kerl halt einfach nur noch mit seiner Kamera auf der Schulter rum, damit sie halt ein bisschen Licht haben. Aber es wird dann sonst halt nur noch alles aus der großen Perspektive aufgenommen. Also es ist so am Anfang nett und dann irgendwann so, ach ja, stimmt, das
ja, also wenn jemand wirklich diese Kamera findet, die von Archäologen Nora ja noch mitgebracht wird nach oben und jemand diese Aufzeichnung dann noch gucken würde, würde ihm sehr viel fehlen.
Ja, genau.
Ja, das ist wohl richtig. Ja,
ja,
gut.
So ist es. Wir haben ihn auseinandergerupft und ich glaube, das ist das einzig Gute, was man diesem Film antun kann.
Richtig, dafür immer gerne. Sonst,
wenn ihr den Film gesehen habt, lasst uns wissen,
Bescheid,
wie er euch gefallen hat. Ob
unbedingt.
Ihr ihn genauso schlimm fandet oder ob ihr vielleicht sogar verborgene Gruselpyramidendiebe hegt. An dieser Stelle wie immer unser kleiner Werbeblock. Unterstützt uns gerne bei Ko-fi. Wir freuen uns. Kommt zu uns auf den Discord-Server. Herzlich willkommen alle, die in letzter Zeit dazugeströmt sind.
Wir Wahnsinn, sind ja das hört gar nicht auf.
Schier erschlagen von dieser Masse. Tauscht euch gerne mit uns aus. Kauft Mummies and Magic Merch. Wir haben tolle T-Shirts, Buttons, Taschen. Ihr könnt euch komplett ausstatten. Und ansonsten tragt die Kunde weiter. Sagt, dass wir euer Lieblingspodcast sind.
Unbedingt. Wir haben auch einen Lesezirkel.
Wir haben unseren Lesezirkel auf Discord und lesen gerade die Kane-Chroniken, über die wir uns immer regelmäßig austauschen. Das geht mit Sicherheit auch noch weiter und vielleicht lesen wir auch mal andere Bücher zusammen. Es gibt noch ganz, ganz viele. In diesem Sinne, hoffen wir, dass Nora bald ihr Museum eröffnet hat und dass ich die LBM überlebt habe und dass wir danach wieder neue Folgen machen. Ich weiß noch gar nicht, was als nächstes ansteht.
Wir haben noch so viel auf der Liste.
Ja, eben die Liste.
TM. Wir müssen uns quasi nur entscheiden.
Ja, und vor allem, ihr macht uns immer so viele krasse Vorschläge.
Das hört überhaupt nicht auf.
Super. Mega. Hört nicht auf damit. So gehen uns nämlich die Themen auf jeden Fall auch nicht aus.
Ja, das bestimmt nicht. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, bis wir das ein oder andere auf der Wunschliste von euch dann umgesetzt haben.
Aber wir tun es.
Wir tun unser Bestes.
Und jetzt gehen wir Fotos machen.
Oh, da bin ich schon gespannt.
Ja, ihr dürft auch gespannt sein. Wir verabschieden uns.
Ja, viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und Wiederhörnchen.
Later Skaters. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw. Die besten Podcasts der Welt.